Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Wann warst du zum letzten Mal so richtig irritiert? Also ich weiß, wann es bei mir war, aber ich jedenfalls war zuletzt richtig irritiert, als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe. Nämlich, weil Theresa Irisberger, die mir heute gegenüber sitzt, in ihren Trainings bewusst irritierende Fragen stellt. Und ich wiederum dachte eigentlich, dass es gerade in so Team-Workshops um einen ganz klaren und nicht irritierenden Austausch geht. Lasst uns also gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern Licht ins Dunkel bringen, warum beides einander gar nicht ausschließt und wie man Menschen oder sogar ganze Teams aus ihrer Komfortzone rauslocken kann. Und damit herzlich willkommen, liebe Theresa. Schön, dass du heute bei uns bist.
Danke, David. Danke für die Einladung. Freut mich.
Du hast jetzt 90 Sekunden Zeit. Lass dich nicht irritieren, aber du wirst gleich schauen, weil die erste Frage hat was mit Irritation zu tun.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
So, die Zeit läuft. Wann warst du selbst zum letzten Mal so richtig irritiert?
Auch in Vorbereitung für diesen Podcast, David, weil mir klar wurde, dass ich mich nicht wirklich vorbereiten kann. Also genau richtig.
Das ist immer gut. Ja. Komfortzone, mein Freund oder mein Feind?
Situationsabhängig. In Workshops natürlich die Nicht-Komfortzone, aber beim Essen bin ich nicht so gerne irritiert. Das soll schmecken, oder?
Ja. Kann ich gut verstehen, ja. Lieber Keynote oder lieber Workshop?
Workshop. Bin gern unter Leuten.
Mhm. Dann eine Definitionsfrage. Trainerin oder Coach? Du bist?
Ich bin Wirtschaftstrainerin, benutze oder arbeite aber mit Coaching-Methoden auch.
Mhm. Angestellt sein ist nichts mehr für mich, habe ich gemerkt, als?
Ganz ehrlich, als ich zum dritten Mal gekündigt habe.
Okay, irgendwann fällt der Groschen dann scheinbar.
Ja.
Apropos drei Dinge, die einen gelungenen Workshop für mich ausmachen.
Spaß, Struktur und Augenhöhe sind meine Unternehmenswerte.
Lernen mit Emotion heißt konkret.
Also Lernen ohne Motivation ist wie ein Post-it ohne Kleber, sage ich immer. Das Wissen bleibt nicht hängen. Wir speichern nicht das ab, was wir logisch finden, sondern was uns berührt. Das ist es.
Einer geht's genau aus. Ein Satz, den ich in Trainings immer wieder höre.
Ich bin irritiert. Aber positiv. Ganz wichtig.
Sehr gut, dann lass uns gleich über die positive Irritation sprechen. Davor tauchen wir aber schnell in deinen Lebenslauf ein. Ich habe den nämlich mitgebracht, weil es liest sich für mich so ein bisschen wie so Karriere-Bingo. Also auf meiner Fachhochschule, wir haben Uni, Projektleiterin in der Automobil- und Wasserkraftindustrie, Exporteinsätze in drei verschiedenen Ländern, Geschäftsführerin einer Interessenvertretung. Ist eigentlich mit der Selbstständigkeit jetzt nichts dabei, was du noch nicht gesehen hast. Du hast all das hinter dir gelassen und hast dich eben, wie gerade schon angesprochen, selbstständig gemacht. Gab es da so einen entscheidenden Moment oder war das ein Prozess, den du einfach über all diese Stationen erstmal durchlaufen musstest?
Grundsätzlich finde ich, dass man viel gesehen haben soll von der Welt und sich ausprobieren sollen, damit man weiß, was einem so liegt. Nur ich habe halt immer in jeder Arbeit eigentlich, in jedem Beruf immer diese Trainingstätigkeiten schon gemacht. Somit habe ich gewusst, das wird's. Du hast noch einen Moment gefragt, gell?
Mhm. Oder ob es ein Prozess ist, ja.
Es hat schon einen Moment gegeben, wo ich gewusst habe, jetzt muss ich das Format wechseln. Also das, was ich tue, hat sich ja nicht geändert. Ich bin im technischen Bereich, im Projektmanagement, Präsentation und so weiter. Aber ich war in Lech wandern mit meinem Partner und war so mit meinem Kopf in der Arbeit, war ich unselbstständig. Und dann bin ich gestürzt. Ja, weil ich habe den Koffer nicht abstellen können. Ich war einfach noch in der Arbeit und habe einen folgenschweren Unfall gehabt. Ich habe mir alle Bänder gerissen, die man sich reißen kann am Fuß. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ja, wenn ich das in der Freizeit nicht abstellen kann, dann ist das das Falsche für mich. Also das war schon ein Moment, wo ich gesagt habe, passt und jetzt wechselt die. Jetzt mache ich das, was ich mir schon jahrelang gedacht habe, weil ich will meinen Koffer abstellen können. Ich möchte meine eigene Chefin sein.
Ganz gemeine Frage, ist das jetzt leichter in der Selbstständigkeit oder ist das wieder so ein Moment, weil also im Austausch mit vielen Selbstständigen ist nämlich genau das, so dieses, manchmal wünsche ich mir, ich könnte auch Feierabend machen, manchmal wünsche ich mir, die Arbeit würde nicht mit mich ins Wochenende begleiten oder das ganze Jahr über. Hat sich dann was geändert oder ist es einfach eine andere Form von Weiterbeschäftigen?
Es hat sich wirklich geändert. Mhm. Also ich glaube, das hat viel zu tun. Das hatte viel zu tun mit, dass ich das selber entscheiden konnte. Und wie ich mich jetzt regel, selbst manage mit Essen, Schlafen, Koffer abstellen, gelingt mir viel besser als früher.
Also weil immer von außen vorgegeben.
Ja, genau, dieses Vorgegebene, das war für mich der Killer. Von Personen muss ich auch sagen, also es ist immer personenabhängig natürlich. Ich lasse mir schon was sagen, also ich lasse mich schon führen, das möchte ich schon klarstellen.
Ist vielleicht auch gerade in dem Kontext eine spannende Frage, weil man merkt das ja immer, wenn man so diese Gründungsidee hat, spricht man ja wahrscheinlich mit dem Partner, mit dem Umfeld, wie auch immer drüber, vielleicht die Familie. Mhm. Wie waren die Reaktionen von den Menschen um dich herum? Gab es eher Zuspruch oder wurde ein bisschen auch an die Vernunft appelliert oder gab es Bedenken? Also weißt du noch, wie das bei dir in dem Fall war?
Ja, weil mir jeder abgeraten hat davon. Okay. Ja. Also angefangen von, nein, Theresa, das ist gerade nach Corona, Gründungsjahr 2022 hatte ich ja. Nein, da will keiner Weiterbildung, jeder spart. Habe ich ignoriert, ja, weil man doch die gute Bildung braucht man immer. Und das Zweite, ja, man hatte mir geraten, dass man nicht so viele Baustellen gleichzeitig aufmachen soll im Leben, auch finanziell. Ja. Und das war damals schon der Fall. In dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war ich kurz vor einem Wohnungskauf, ja, andere große Projekte im Leben. Und deswegen hat halt jeder gesagt, nein, mach das nicht jetzt, warte noch. Ja. Also bei beiden Themen, Corona und Baustellen, warte. Nur ich habe schon genug gewartet. Ja, also es wurde mir abgeraten. Einzelne Familienmitglieder haben mir aber zum Glück bestärkt, weil ohne dem wäre es auch nicht gegangen.
Und am Ende kam die Entscheidung aus dem Bauch, aus dem Kopf oder beides zusammen?
Also bei mir persönlich sprechen Herz und Hirn regelmäßig miteinander.
Gut. Wenn die beiden kommunizieren, ist erfahrungsgemäß
immer
gut, ja?
Ja, deswegen, ich würde nie behaupten, ich bin ein Kopf- oder Bauchmensch, sondern die treffen das immer gemeinsam, die Entscheidungen. Und ja, also es ist von beiden Seiten gekommen. Auch mit der Möglichkeit, dass ich scheitern kann. Ja, mit dem habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Vor allem das Hirn.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also du hast es ja schon so kurz angerissen, dass du eigentlich in deinen vorherigen Berufen, die du hattest, eigentlich schon immer diese Trainingsaufgaben hattest. Also ich habe mir das mal angeschaut, Process Engineering, Projektmanagement, Lean Management, also alles, was da so mit reinspielt, ist ja eigentlich schon, dass du vor deiner Zeit als offizielle Wirtschaftstrainerin in den Unternehmen schon Trainerinnen warst. Also hat sich eigentlich so von der Tätigkeit ja gar nicht viel geändert.
Genau. Was aber schon wichtig war für mich, dass ich mir so ein Selbstvertrauen, ein Rückgrat in Form von einem Diplom geholt habe, also diplomierte Trainerin der Erwachsenenbildung. Das war für mich schon ein wichtiges Puzzle, wo ich zwar viel, was ich schon gemacht habe, hat jetzt das Kind einen Namen bekommen, aber auch viel dazu gelernt. Und mit diesem Trainerdiplom habe ich mich erst wirklich auf den Markt getraut dann. Ja, das heißt, ja, hat sich eigentlich nichts vom Methodischen her geändert. Besser bin ich geworden.
Sehr gut, ich habe ja in meiner Schnellraterunde mit dem Gedankensprung bin ja schon auf diese verschiedenen Begrifflichkeiten Trainer und Coach zu sprechen gekommen. Weil die werden oft wie Synonyme verwendet und als Außenstehender hast du eigentlich gar nicht so ein richtiges Gespür dafür, wo liegt denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also du selber bezeichnest dich aber ganz gezielt als Trainerin, auch wenn du Praktiken aus dem Coaching verwendest. Worin genau liegt denn eigentlich der Unterschied und warum ist dir auch diese unterschiedliche Definition der Begrifflichkeiten schon auch wichtig, dass man die betont.
Also ich erweitere es um den Begriff Beraterin, Berater. Ja, also
spielt auch noch mit rein, ja.
Beratung, Coaching, Training sind ja drei keine geschützten Begriffe in Österreich, oder? So wie Rechtsanwältin, Rechtsanwalt, Arzt. Aber sehr wohl gewerblich geregelt. Ja. Ich erkläre das meinen Kunden immer gerne anhand von einem Fußballspiel. Ja, also was macht eine klassische Fußballtrainerin? Die steht mit dem Team am Feld und trainiert wirklich das Fußball. Ja, das mache ich mit den Firmen wirklich on the job, je nach Thema. Wenn es Präsentationstechnik ist zum Beispiel, dann präsentieren wir wirklich konkrete Job-Contents. Ein Coach macht mehr Kopfarbeit, ja, geht in die Motivation hinein, stellt Fragen, damit sich die Menschen selber helfen können. Ja. Und der Beraterin, Berater, das ist der klassische Fußballmanager, der steht ja neben dem Fußballrand. Ja, der ist gar nicht dabei, sondern der empfiehlt, hey, im wo sollen wir spielen zum Beispiel, damit wir bessere Quoten haben. Ja, also methodisch sind diese drei Begrifflichkeiten komplett unterschiedlich, aber Wissen weitergeben oder Wissensarbeit sind alle drei.
Ist dieser Praxisbezug auch ein bisschen mit deinem technischen Background im Zusammenhang oder wie kommt das dazu?
Verstehe die Frage nicht.
Also du hast ja einen, vielleicht ist ja anders, du hast ja einen Background als Technikerin.
Ja.
Und jetzt bin ich mal so frei und sage, technisch, also Techniker sind für mich immer so mit Hands-on, die machen was sehr praxisnah ist. Also spielt das da mit rein, weil du sagst, du bist mit auf dem Feld on the job oder ist das was,
stimmt,
wo du sagst, weil theoretisch habe ich jetzt, also
ja,
ist das für mich keine Arbeitsweise, wenn ich sage, wenn ich Techniker bin ich Praktiker und nicht der Theoretiker.
Stimmt, genau. Also ich bin eigentlich auch eine Macherin, kommt mir so gerade. Wir sind
ja,
uns
gut,
verbindet
dass du
was.
Podcast, ja, bist, ja.
ja, tatsächlich, weil ich bin ja meine eigene Zielgruppe auch. Also für mich, ich würde mich überhaupt nicht wohlfühlen, wenn ich rein nur Vorträge halten würde oder daneben stehe und zuschaue und die Theorie verklicke. Das stimmt. Ich als Technikerin brauche ja immer Sinn und Relevanz, damit ich was auch umsetze. Ja? Ohne dass ich was check oder irgendwie den Sinn einfach nicht verstehe, werde ich es nicht tun. Ja? Und das ist irgendwie das Coole. Ich habe hauptsächlich Tech-Teams oder Fachkräfte, die ich trainiere, und die haben denselben Anspruch. Ja? Und vielleicht ist das genau deswegen, dass ich auch gesagt habe, Trainerin, das ist das Umsetzen, das ist Machen, also hängt zusammen. Ja, definitiv.
Heißt das dann auch, dass deine Zielgruppe, also die Personen oder Unternehmen, die du ansprechen möchtest, auch irgendwo eine gewisse Schnittmenge mit dir brauchen oder ist das zweitrangig?
Boah, gute Frage. Ich selber irritiere mich auch selber gerne. Das heißt, ich probiere gerne Neues aus, habe das natürlich auch von den Zielgruppen her, bin ich offen. Aber ich mache gern Sachen gut. Ja? Und deswegen am besten ist mein Wirkungsgrad einfach wirklich mit Fachspezialistinnen und Spezialisten. Nicht nur technischen Teams, sondern zum Beispiel auch Ärzten, also ich arbeite auch im Business Coaching mit Ärztinnen und Ärzten, sind ja auch fachlich sehr stark. Also eigentlich würde es ein bisschen erweitern drum um naturwissenschaftlich orientierte Menschen, mit denen habe ich am besten den Connex, doch?
Ja, dann ja. Lass uns mal in die Hands-on-Mentalität reingehen, weil ich habe nämlich ein Szenario für dich mitgebracht. Und zwar folgendes: Es ist der zweite Tag eines Workshops. Am ersten Tag lief alles gut. Die Gruppe war offen, die Energie hoch. Heute Morgen merkst du schon nach 5 Minuten, irgendwas ist gekippt. Die Arme sind verschränkt, die Antworten werden einsilbig. Jemand schaut demonstrativ aufs Handy. Was machst du? Oder womöglich die vielleicht noch viel wichtigere Frage: Was machst du auf keinen Fall?
Ist sehr gängig, das Szenario, gell? Also gerade bei mehrtägigen Workshops. Was ich auf keinen Fall mache, ist, dass ich frage, wie geht's euch? Selten bekommt man da eine gerade ehrliche Antwort. Da ich ja geschult bin auf Körpersprache und Gruppendynamik, mehr Talente habe ich eigentlich gar nicht, ja, aber die sind wichtig im Training, würde ich Methoden einsetzen, um diese Körpersprache und die Gruppendynamik in Worte fassen zu lassen. Soziometrische Aufstellung zum Beispiel. Ja, also ich würde methodisch antworten. Gibt es viele Möglichkeiten.
Wie sieht das dann in dem Beispiel jetzt aus? Also ich verschränke jetzt mal die Arme und antworte nur noch in einem Satz. Wie bringst du mich dazu, dass ich wieder mit dir arbeite?
Ja, also je nachdem. Mach mal ein Beispielthema, Präsentationstechnik. Ich frage mal, David, möchtest du gleich präsentieren?
Nein.
Gut, kann ich dir sonst irgendwie helfen? Was würdest du jetzt gerne tun? Vielleicht kann ich mir noch die richten.
Ja, also das ist praktisch, da geht es im Endeffekt um auf den Menschen so einzugehen, dass er wieder zurückfindet in die Bahnen, in die man es eigentlich lenkt.
Genau, und das mache ich halt meistens mit Humor und die Augenhöhe halt. Also wenn die Augenhöhe zwischen Trainerin und Gruppe nicht gleich ist, dann will ja eh keiner sich outen, oder? Und es ist oft einmal ein Elefant im Raum, ist ja auch in Beziehungen dasselbe, oder? Man kann sich selten produktiv über irgendwas unterhalten, wenn irgendwer total ist angefressen ist. Ja, man muss vorher über die Gefühle sprechen. Und da, die kann man auf verschiedene mögliche Arten herausfinden. Ja?
Ich habe einen Satz von deiner Website mitgebracht. Da steht, ich verstehe es, Menschen aus ihrer Komfortzone zu locken. Wie gelingt sowas und warum wird es gerade in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig, agil, mit KI-Einsatz, allen drum und dran so wichtig, dass Mitarbeiter und aber auch Führungskräfte ganz bewusst ihre Komfortzone verlassen?
Also ich weiß, also ich habe gelesen, laut neuestem Stand der Neurowissenschaften des Erwachsenenhirn gelernt, das ist ja schon ziemlich eingefahren. Oder? Du auch, du machst deine Podcasts, du bist vorbereitet, könntest spontan auch einen machen, David.
Ich würde es mir zutrauen, aber ich würde mich definitiv unwohler fühlen.
Genau, ja, also das ist genau das, das einmal ausprobieren, dieses einmal nicht das Gewohnte machen, ist eine von den wenigen Möglichkeiten, wie man so Erwachsenenhirne in ein Erdbeben versetzen kann, oder? Ob es positiv oder negativ ist, ist eine andere Frage, ja. In der Psychologie spricht man zum Beispiel von Interventionen. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Das ist ein gezielter Eingriff, dass man wirklich einen Wandel, einen Verhaltenswandel erwirkt. Ja? Und das ist zum Beispiel, wenn immer jemand zu spät kommt, dass du auf einmal dann einmal selbst zu spät kommst und schaust praktisch, du hältst dieser Person den Spiegel vor, aber nicht mit du, sondern mit dem, dass du das eigene Verhalten kopierst. Du schaust dann, wie der andere reagiert. Das heißt, ich erachte das, dieses Irritieren, die Dosis macht das Gift, klar, als eine der wenigen Möglichkeiten, wie man überhaupt einen Wandel, vor allem einen Kulturwandel, bewirken kann. Also die meisten verbinden zum Beispiel Trainings auch mit den klassischen Schulvorträgen oder wie auf einer Uni. Das ist nicht so. So kannst du nie einen Wandel bewirken. Ja, weil ansonsten kann ich mir heutzutage schon ein YouTube-Video oder mit KI mir selbst Wissen reinziehen, oder? Das will keiner mehr. Also der Key ist, dass man einfach mit Emotionen etwas anspricht, was andere sich vielleicht lang gedacht haben, aber sich nie getraut haben. Also das heißt, das ist gepaart mit Mut und was war die Frage nochmal mit dem Wandel?
Du hast damit im Prinzip...
Habe ich es beantwortet?
Du hast damit den ersten Teil eigentlich sehr gut beantwortet. Da war nämlich der Teil der Frage, wie es dir gelingt, dass man die Menschen dazu bringt, ihre Komfortzone zu verlassen. Also indem man ihnen den Spiegel vorhält zum Beispiel.
Genau.
Das ist ein gutes Beispiel. Und der zweite Teil der Frage war eigentlich, also warum das gerade heutzutage immer wichtiger wird. Ja, dass Mitarbeiter, dass Führungskräfte ganz bewusst die Komfortzone verlassen, weil eben sich die Welt da draußen immer schneller um uns herum dreht.
Ja, sicher. Und ich meine, ganz ehrlich, mit mehr Bildschirmarbeit, mehr Produktivität, Leistungsdruck, den wir ja fast im Dachraum erfunden haben, wie es scheint, werden Emotionen und das Menschliche einfach, die geraten in meinen Augen immer mehr in den Hintergrund. Ja? Nur ich sage auch immer, wieder Beispiel Präsentationstechnik, Leute, Zahlen, Daten, Fakten sind toll, ja? Aber redet nicht wie eine KI. Ich möchte einen Mensch da vorne stehen haben. Ja? Also ihr seid die Pommes, Visualisierung ist das Ketchup. Bitte ertränkt die Pommes nicht im Ketchup. Ja? Also seid nur immer ihr die Pommes.
Das ist ein gutes Bild, das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen.
Ja.
Dann lass uns jetzt zu den Pommes und Ketchup noch den passenden Burger dazu auf den Teller packen. Nämlich, ich frage mich, wie schwer das dann ist, wenn jemand nicht freiwillig in so einen Workshop reingeht. Ja? Also man hat ja dann, wenn du hast jetzt angenommen, ein Team mit 30 Leuten vor dir für einen Workshop, dass alle 30 da mit angereist sind und mega Bock drauf haben, jetzt mit dir so ein Coaching zu machen, so ein Training zu machen, die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr gering. Es werden ein paar dabei sein, die sind eher motiviert, gehen eher proaktiv rein, andere vielleicht ein bisschen reaktiver und lassen das mal auf die einwirken. Wie schafft man es, dass trotz allem alle, die daran teilnehmen, sich am Ende was daraus mitnehmen?
Tatsächlich ist es auf Universitäten und Fachhochschulen bei mir oft der Fall. Also ich trainiere ja auch, also auf Workshop-Basis StudentInnen, ja. Und ist klar, in so einem Studium macht einem nicht alles Spaß. Weiß nicht, hast du studiert?
Ja.
Gut.
Doch
sind
kann ich bestätigen, ja.
Ja, sind ein paar Fächer, also nehmen wir wieder als Beispiel Präsentationstechnik. Ja. Ich frage da mal in die Runde querbeet, wer eigentlich gerne richtig gut präsentieren möchte, können möchte in Zukunft, weil Karriere, whatever. Und dann sind sie auch sehr ehrlich und ein paar sagen, na, ganz ehrlich, ich sitze lieber im Hintergrund und mache da meine Recherchen. Ich bin und werde nie auf der Bühne stehen, weil es nicht meine Grundstrebung ist. Ja? Somit habe ich diese Unmotivierten mal für mich, also ich weiß, wer die sind. Und ganz ehrlich, die überfordere ich dann auch nicht. Ja? weil einfach die andere Stärken haben. Und die, die aber sagen, ja, sie wollen einfach wirklich gute Präsentationen machen, die fordere ich. Ja. Zu den Unmotivierten sage ich, ja, bitte, dann wenigstens einmal nicht stören, das wäre schon mal klasse, ja. Dann passt es auch. Und mit der Zeit, das ist in 9 von 10 Workshops der Fall, werden sogar die Unmotivierten einfach mitgerissen, weil ich dann einfach mit so einer Leidenschaft mich auch um diejenigen kümmern, die es auch lernen wollen. Das heißt, das ist meistens ein Prozess, der ganz von alleine geht, aber eben am Anfang immer die Augenhöhe bewahren, so hey, es ist okay, unmotiviert sein, ganz ehrlich. Sind wir hier zum Kaffee trinken, willst du das aus deiner Zeit machen oder nicht?
Also von der Augenhöhe quasi in die Motivation reingeht.
Ja, und das ist Eigenverantwortung. Wir sind in der Erwachsenenbildung. Wenn jemand einfach nur die Workshopzeit absitzen möchte, dann ist es sein oder ihr eigenes Bier. Und das ist okay, solange sie die Gruppe nicht stören. Oder?
Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn ich mich mit meinem Umfeld austausche, hat er trotzdem Freunde, Familie, die auch in Unternehmen tätig sind, ist immer so ein gemischtes Bild nach so Workshops. Die einen sagen, ja, das war wirklich gut, dass wir da mal 2 Tage unterwegs waren. Dann kommen andere zurück und sagen, naja, da haben wir im Prinzip einen Tag verloren, so richtig was mitnehmen konnte ich mir nicht. Oder wir haben dann im Workshop haben wir super mitgearbeitet und jetzt setzen wir eigentlich gar nichts davon um. Also woran liegt es, dass praktisch dieser Switch von, man hat vielleicht 1, 2 gute Tage mit Begleitung, dass der nicht gelingt, dass man das danach in den wirklichen Berufsalltag übernimmt? Und was kannst du da als Trainerin dagegen tun?
Also was braucht es, habe ich dich richtig verstanden, was braucht es, damit so ein Workshop nachhaltig wirkt?
Genau, ja, das ist eigentlich auf den Punkt gebracht.
Warum unkompliziert, wenn es kompliziert geht?
Ja, danke, dass du das so, danke, dass du mich auch trainierst hier während der Podcast-Folge.
Zwei Punkte, zu denen ich auch gerne berate. Viele Unternehmen glauben, mit einer Eintagsfliege, einem Workshop, ist alles rum. Ja, also das heißt, die Anzahl an Workshops, die Dauer der Lernbegleitung, die wird notorisch unterschätzt. Ja, ich sage schon immer, wenn es zum Beispiel ein Verhandlungstraining ist, ja, würde ich auf mehrere Halbtage aufteilen, über einen Monat. Ja. Oder dann eben, wenn es ein Strategieprozess ist, auf jeden Fall nach x Monaten Follow-up, Reflexion. Ja. Das heißt, der erste Punkt, um das nachhaltig zu machen, ist die Dauer der Begleitung. Und der zweite Punkt ist die Menschen, die ich in den Workshop schicke. Ja. Es ist zwar richtig, dass man sagt, Top-Manager oder Management zuerst, weil der Fisch fängt beim Kopf am Stinken. Ne? Der Fisch fängt, das ist ein Zungenbrecher.
Sagt der Fisch stinkt vom Kopf.
Danke, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Ist natürlich richtig. Das heißt, top-down, ich muss oben anfangen mit einem gewissen Kulturkeim, den ich pflanze. Nur wenn ich danach die Fachkräfte nicht auch trainiere, dann ist das alles ein bisschen mühseliger. Ja. Ich bin ein Multiplikator als mittleres Management, Bereichsleiterin oder was. Aber die Fachkräfte, wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter im Team habe, der sich als Opfer des Lebens sieht, bringe ich den Wandel auch nicht wirklich durch. Deswegen der zweite Punkt ist diese Ganzheitlichkeit, dass man wirklich mehrere Menschen trainiert. Und vor allem auch dieser Unterschied zwischen wer möchte und wer nicht. Wenn ich dann sage, passt, ich trainiere Fachkräfte, muss ich schon unterscheiden, wer ist denn überhaupt trainierbar? Es ist nicht jeder, zum Beispiel, es hat nicht jeder das Unternehmen oder das Arbeitsleben als Priorität. Stichwort Mitarbeiter versus Mitunternehmer. Ja, das heißt, wenn ich dann für einen Kulturwandel, wie zum Beispiel in Richtung Fehlerkultur, New Work, Eigenverantwortung, Menschen in einen Workshop schicke, die einfach andere Stärken haben, die lieber ausführend sind zum Beispiel, dann kann ich in einem Workshop auch keine Meter machen. Ja, also 2 Punkte. Das erste ist die Workshop-Dauer oder die Begleitung, die Lernbegleitung. Und das zweite ist die Menschen, die ich einschicke.
Ganz blöde Frage, aber macht es dann aus deiner Sicht mehr Sinn, diese Menschen gar nicht in den Workshop mit reinzunehmen? Oder muss man die einfach anders abholen?
Guter Punkt. Also es macht schon Sinn, je nachdem, wie schnell man wie schnell man einen Wandel auch vollziehen möchte oder wie viel Zeit und Kapazität das man hat. Ich würde auf jeden Fall immer, also alle abholen, aber mit dem Wissen, ein Training ist nicht die Lösung für alle. Das heißt, ich würde sie anders abholen. Und darüber jetzt zu philosophieren, wird gar nichts bringen, weil das ist zu allgemein. Also da braucht man ein konkretes Thema.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass praktisch im Anschluss an so einen Workshop, egal ob der jetzt hochfrequentiert ist, mit Reflexion, mit Wiedertreffen, mit Aufteilung, bleibt trotzdem auch immer beim Unternehmen selbst und auch bei den Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine ganz große Stellschraube, die man selber noch drehen muss, um den Erfolg auch nachhaltig zu sichern.
Ja, also es ist oft so, dass ich nach einem Workshop dann mit dem Auftraggeber, der Auftraggeberin zusammensitze. Das ist meistens die fachlich Führungskraft oder Disziplinäre. Und die bekommen dann To-Dos von mir. Entweder die wir uns gemeinsam erarbeitet haben oder welche, die ich einfach selbst raten würde, weil ich gefragt werde. Das heißt, ohne wirklich zeitnahes, regelmäßiges Monitoring dieser To-Dos seitens der Auftraggeber war so ein Workshop eine Eintagsfliege. Es ist immer Teamwork, auch zwischen Trainerinnen und Unternehmen, absolut.
Mhm. Also ohne Ausübung geht es quasi nicht.
Ja, genau, wenn man es so sagen will. Ja, ist so.
Ja. Machen wir doch wieder die Technikerin hier im Podcast.
Ja, genau.
Die Frage zum Schluss.
Ich würde dir zum Ende gerne eine ganz andere Frage stellen und nochmal damit zum Anfang zurückhüpfen, weil wir es ja gerade so vom Selbst in die Hand nehmen hatten, nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Personen dahinter. Nachdem du selbst diesen Weg gegangen bist, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade überlegt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? Bei dir ist ja 2022 vier Jahre noch gar nicht so lang her, aber noch zu unsicher ist, um die Komfortzone, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben, zu verlassen.
Die Fragen werden nicht wirklich leichter, David.
Ja, ich habe mir schon an was dabei gedacht. Ja.
Ja, wie hast du dich denn entschieden, dass du Podcasts machen willst?
Ich bin gefragt worden, ob ich Lust drauf habe und habe gesagt, ja,
super.
Das war ein relativ einfacher Prozess.
So, und das wäre aber ein Punkt, den ich raten würde, die Passion, oder? Hast du Lust drauf? Hast du ein Talent, das du gut machst? Du redest gut, du redest gerne, du stellst gern Fragen, oder? Passt.
Ja. Ja?
Ist halt jetzt nicht in Richtung Selbstständigkeit, aber in Richtung Thema. Das heißt mal die Passion, auch dieses, wenn du ein Talent hast, wird es vom Markt gebraucht. Ich bin zum Beispiel auch richtig gut im Tanzen, Hip-Hop und Jazz-Dance, richtig gut, ich liebe es, aber ich hätte mich nie damit selbstständig machen können, weil das der Markt nicht braucht und ja. Es gibt andere, die es noch besser machen. So. Und der zweite Punkt ist Proof, also Proof und Passion. Proof heißt, als Selbstständige vereinst du ja mehrere Rollen in einer Person, oder? Ich bin nicht nur Trainerin oder Business-Coachin, sondern auch Buchhalterin, IT-Spezialistin, Marketing-Mensch und so weiter. Und da soll man sich schon vorher fragen, nicht nur will ich das, sondern kann ich das auch? Ja? Hätte ich kein Gefühl für Umsatz und Kosten, könnte ich noch so mein Talent ausleben, es wäre brotlos. Also Passion und Proof.
Mhm. Ja, sind wir wieder beim Thema Hand und Fuß, wie du es am Anfang schon angesprochen hast. Ich danke dir für ganz viel Inspiration. Wir sind doch noch nicht ganz am Ende angekommen, weil ich würde nämlich gerne noch was testen. Und zwar würde ich mich zum Abschluss, bevor wir ins Outro gehen, mich gerne noch von dir irritieren lassen.
Mhm. Okay, na was würde dich, also grundsätzlich mal, was ist heute für ein Tag für dich? Ist es ein guter Tag? Bist du gechillt oder nicht?
Ja, heute bin ich sehr entspannt.
Okay, was machst du heute Abend?
Ich werde heute Abend noch ein paar Sachen aufarbeiten, die liegen geblieben sind.
Okay.
Und dann werde ich tatsächlich Dune 2 schauen.
Dune 2, aber das ist ein cooler Film.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, habe ich im Kino gesehen, aber ich möchte ihn zu Hause auch mal wieder schauen.
Okay, und statt Arbeiten, Freizeit steht nicht so ein Programm bei dir, oder?
Dune 2.
Ah, gut, okay. Aber erst nach dem Arbeiten, oder?
Ja.
Nach der Arbeitszeit?
Ja.
Hm.
Während der Arbeitszeit wäre schwierig.
Ja, stimmt, das war eine saublöde Frage. Na gut, also ich würde gern zu was irritieren, welches zu einem Problem, was du selber hast. Ja, aber du hast ja kein Problem, weil du heute chillen wirst mit Duns. Ne?
Ja, also. Vielleicht bin ich auch unirritierbar.
Davon gehe ich überhaupt nicht aus, weil das ist jeder absolut. Nee, also was würdest du so gern verbessern bei dir im Leben?
Ja, genau. Also es wäre, glaube ich, möglich gewesen, heute Abend Dinge nicht aufarbeiten zu müssen, wenn ich sie schon smarter in meinen Alltag integriert hätte.
Ah, meinst du mit Selbstorganisation und so?
Ja, ich könnte quasi früher in Dune 2 starten, wenn ich das besser hinbekommen hätte.
Okay, welchen Mehrwert hätte das für dich?
Früher Feierabend, früher in die Freizeit in dem Fall.
Ja, wie kann man das messen?
Beobachten, wann ich Feierabend mache.
Ja, also was hast du im Endeffekt davon, wenn du mehr Freizeit machst? Und was ist das Ergebnis, wenn du sie nicht hast? Heißt die so irritiert?
Ich bin tatsächlich irritiert, ja.
Übersetze es in Zahlen. Was bringt einem das?
Weniger Arbeitszeit, gleich mehr Freizeit.
Ja, genau. Aber was machst du mit deiner Freizeit dann?
Ach so. Ja, mein Problem ist, mir macht die Arbeit auch sehr viel Spaß.
So, super Punkt. Brauchst du überhaupt eine Work-Life-Balance?
Nein, das gibt es sowieso nicht. Es gibt eine Work-Life-Integration nach meiner Definition.
Super. Und genau das ist zum Beispiel, das ist ja dann eigentlich kein Problem, was du hast. Deswegen keine Notwendigkeit für Irritation. Weil es ist ein guter Punkt. Work-Life-Balance. Ich finde, diese Diskussion ist einfach zu eintönig in dieser Gesellschaft geworden, weil manche brauchen keine Balance. Weil genau wenn man die Passion im Beruf hat, dann ist man auch nicht ausgebrannt danach, weil man währenddessen die Zeit so genießt. Ist bei mir als Trainerin ja genau dasselbe. Aber trotzdem darf man dann für die Basics im Leben so trotzdem noch Zeit haben. Was sind das für welche Basics bei dir?
Ja, also Zeit mit der Partnerin, Zeit mit dem Hund, all diese Dinge, die bei allem Spaß an der Arbeit trotzdem nicht zu kurz kommen dürfen.
Stimmt. Und noch mehr Basic, wow, was Körperfunktionen betrifft zum Beispiel.
Schlafen.
Und?
Essen.
Ja. Und das ist zum Beispiel was, das muss ich mir selber oft planen, ja, weil auf das vergesse ich gerne öfters. Weil ich draufgekommen bin, ohne Schlaf, ohne regelmäßiges gutes Essen, funktioniere ich auch nicht. Wie machst du das?
Mir fällt auf, dass ich heute noch nichts gegessen habe.
Gut, dann kann ich dir das empfehlen.
Also, da haben wir meine Irritation jetzt gefunden.
Super. Bist aber echt eine harte Nuss, David.
Ja, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Wenn man, also, zumindest ich nehme es jetzt mal für mich als gutes Zeichen mit. Theresa, ich möchte dir ganz herzlich dafür danken, dass du heute für jede Menge Inspiration gesorgt hast. Schlussendlich auch noch für ein Stück weit Irritation. Und ich bin schon sehr gespannt, wie viele Menschen da draußen du noch irritieren wirst. Vielen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön für deine tollen Worte und für die coole Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht.
Danke.
Danke sehr.